Neue Folge im Produktwerker-Podcast. In unseren Workshops begegnen uns immer wieder Produktteams, die mehr als nur ein Product Backlog pflegen. Über die dadurch entstehenden Herausforderungen sowie einen sinnvollen Umgang mit dieser Situation sprechen Tim und Dominik. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse.
Eigentlich gilt bei uns die eine Regel: ein Produkt, ein Product Owner und natürlich ein Product Backlog. Die Praxis und damit leider unser Alltag zeigt ab und zu aber besondere Blüten, wo es darum geht, dass wir nicht nur einen Backlog haben. Das heißt, heute sprechen wir darüber, wie wir als Product Owner damit umgehen, dass wir als Product Owner mit mehr als einem Backlog arbeiten müssen. Und damit ich wieder keinen langweiligen Monolog halte, habe ich wie immer an meiner Seite Tim. Hallo Tim.
Hallo Dominik. Mir fällt dabei immer auf, ich glaube, du hast noch nie einen langweiligen Monolog gehalten. Du sagst immer, damit ich nicht wieder einen. Das tust du ja nicht.
Ich glaube, es gibt 2 oder 3 Folgen, wo ich auch alleine rede, ganz alleine. Und die tun mir besonders weh.
Wer sie findet, schreibt uns bitte eine E-Mail, genau.
Aber lass uns zu den verschiedenen Backlogs kommen. Ich habe ja gesagt, in der Praxis gibt es diese Stilblüten, die manchmal passieren. Wir wissen alle aus den Trainings, aus Literatur, aus unseren eigenen Empfehlungen auch, dass man eigentlich nur mit einem Product Backlog arbeitet. Jetzt kommt es ab und zu dazu, dass man nicht nur einen Backlog hat. Was sind denn so aus deiner Erfahrung typische Szenarien, die eben aufzeigen, es kommt schon mal vor, dass es auch mehr als einen Backlog gibt?
Ich glaube, das kommt tatsächlich sehr häufig vor, um das mal vorweg zu sagen. Und in allererster Linie hat das häufig was damit zu tun, dass ein Team an mehreren Produkten oder mehreren Services gleichzeitig arbeitet. Das heißt, es fängt schon eigentlich damit an, dass ich sage, selbst wenn ein Team mit vielleicht nur einem Tool, wie zum Beispiel Jira, arbeitet und quasi nur ein Backlog in einem Tool hat, kann es durchaus sein, dass da so informelle Backlogs auch drin sind, weil man, ne, irgendwelche Flags setzt und dann die immer anders filtert und so weiter. Also das könnte ein Grund sein.
Was ich tatsächlich sehr oft sehe, und jetzt bin ich ja auch viel im Bereich User Experience unterwegs, dass es so auf der einen Seite vielleicht eine Trennung nach Produkten gibt, wie du sie gerade genannt hast, aber auch eine andere Trennung nach Prozessschritten. Also dann gibt es schon mal das UX-Backlog, das irgendwie noch da ist, oder ein Research-Backlog, das vorgeschaltet ist, oder irgendwas anderes. Also ich glaube, es gibt halt auf der einen Seite die klassische Trennung nach Produkten, wie du sie gerade genannt hast, ein Team, das mit einem Product Owner oder einer Product Ownerin an mehreren Sachen arbeitet, und auf der anderen Seite, eigentlich arbeiten wir an einem Produkt, aber teilen unsere Arbeit irgendwie in mehrere Backlogs auf.
Ja, und ganz klassisch ist da sicherlich das Abtrennen von Bugs, also ein eigenes Bug-Backlog zu führen. Also gerade so, wie du sagst, ne, analog zu einem eigenen UX-Backlog. Irgendwas, wo ich Bugs, technische Schulden oder so separat führe. Ja, und was das für Probleme aufwirft, werden wir sicherlich gleich dann noch besprechen.
Ja, ich würde das gerne noch so ein bisschen runder machen, weil ich glaube, du hast mit den Bugs natürlich mega recht. Und als ich vor Ewigkeiten mit Product Ownership angefangen habe, hatte ich auch noch ein eigenes Bug-Backlog. Da können wir nachher mal drüber sprechen. Aber klassischerweise, auch heute noch bei vielen Teams, die ich begleite, gibt es zum Beispiel ein eigenes Backlog für technische Schuld. Ne, wenn sie sagen, wir haben jetzt hier irgendetwas geschlabbert, bewusst nicht so gut gemacht, wie wir es eigentlich machen wollen, damit wir irgendetwas anderes schneller erreichen, dann schreiben sie separat auf. Und was es ja auch schon mal gibt, ist, und da sind wir jetzt ein bisschen raus aus dem Team, da können wir aber auch gleich ein bisschen drüber sinnieren, ob das überhaupt dazugehört, zum Beispiel so eine Art Impediment-Backlog. Also was ich normalerweise als Scrum Master oder Scrum Masterin für mich verwalte, was aber ja auch Arbeit eines Teams sein kann, wo man auch solche Sachen hat.
Ich möchte mal ganz kurz reingehen in das Thema technische Schulden. Ich finde das schon sinnvoll, sich zum Beispiel in so einem Confluence oder irgendeinem Wiki eine Liste zu führen, welche technischen Schulden ich bewusst, also hoffentlich bewusst eingegangen bin, aus welchem Grund ich das zu dem Zeitpunkt getan habe und einen auch Überprüfungszeitpunkt dran zu setzen, wann wir mal dagegen treten und überlegen, ob wir diese technische Schuld abbauen wollen, können oder sollten. Das ist aber etwas, was für mich vor dem Product Backlog eigentlich stattfindet.
das ist so die Umsetzungsebene, ne? Wenn wir als Team so Sachen halt umsetzen. Ich finde, es gibt vorne raus nochmal so ein bisschen einen Kontext, wenn wir mehrere Quellen von Feedback haben. Also du hast gerade mich hier schon Confluence gesagt und ich kenne so verschiedene Kontexte, wo Menschen zum Beispiel in Confluence Ideen sammeln, aber auch teilweise Ideen ablegen von sich selbst. Das heißt, da hat man dann zum Beispiel den Customer Support, die dann irgendwie in ihren Systemen Informationen sammeln, die ich dann als Product Owner auch irgendwie aufgreifen muss. Und dann hat man schnell ein Sammelsurium an diversen Systemen. Ne, irgendwie Jira, Miro, Trello, GitLab, keine Ahnung, was es da alles gibt. Und wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich auf meine eigene Arbeit schaue, dann habe ich neben Trello auch meinen E-Mail-Posteingang beispielsweise. Und ja, ich kenne den einen oder anderen, der seinen Posteingang fast schon als eine Art Backlog oder zumindest Liste an Aufgaben und Arbeit benutzt. Und ich glaube, dadurch entsteht schnell auch wieder so eine Art Unübersichtlichkeit, die wir ja gleich als eine von mehreren Problemen auch bei den verschiedenen Backlogs sehen.
Also ganz konkret an dem Beispiel habe ich gerade die letzten Tage erst mit einem Mentee, also im Rahmen eines Mentoring-Calls gesprochen, und der hatte tatsächlich das Thema, dass er ganz unterschiedliche Feedback-Quellen hatte, also so genau wie du das beschreibst, ne? Support hat irgendwie Dinge gemeldet, es gab noch ein entsprechendes technisches Tool, was auch Fehlersituationen hochgeworfen hat, dann gibt es natürlich Sales, die irgendwelche Wünsche liefern, die Geschäftsleitung oder andere Stakeholder. Und er war so ein bisschen Bottleneck in diesem Prozess und hat dafür gesorgt, dass das alles in recht sauberes Refinement, zum Teil auch Discovery überführt worden ist und bis zu die Teams getragen wurde. Aber das geschah tatsächlich auf, ja, technisch auch auf unterschiedlichen Systemen. Und während dann das Hauptthema oder während die Teams dann im Endeffekt auf so einem Tool wie beispielsweise Jira oder GitLab oder DevOps oder so arbeiten, waren die Quellsysteme halt noch andere. Das heißt, er arbeitete zum Beispiel mit einem Trello, mit dem Sales-Bereich zusammen. Mit dem Support-Bereich in dem Fall zusammen. Und die Nachverfolgung dieser sozusagen Ideen aus dem Support oder gemeldeten Probleme aus dem Support, die erfolgte die ganze Zeit dann weiter in Trello. Ne? Also das wurde dann punktuell mal rübergegeben ans Team, ins Jira. Aber dann irgendwann wieder zurücküberführt nach Trello und also irgendwie so mehrere Quellen von Arbeit letztlich, die dann gepflegt wurden. War ganz spannend zu sehen, ja.
Ja, und dann gibt es noch die Extra-Teams, die ihre Anforderungen per Post-it zu dir rüberwerfen und schon hast du gar keine Übersicht mehr. Und damit würde ich gerne zu den Herausforderungen gehen. Einmal, dass wir beide ein gemeinsames Verständnis davon haben, welche Herausforderungen entstehen denn, wenn ich mehrere Backlogs habe. Dann fang direkt mal an. Was ist das Erste, was dir in den Sinn kommt?
Das allerersten ist für, oder am allerwichtigsten ist für mich die Frage, was ist denn nun wichtiger? Also aus welchem Backlog priorisieren wir denn? Sprich ganz konkret, du hast meinetwegen zwei Backlogs, um es mal einfach zu halten, und hast in jedem dieser Backlogs eins auf Position 1, also ein Item auf Position 1, sprich Top-Priorität, ganz nach oben sortiert. Das ist das Wichtigste, das Dringlichste und so weiter. Ja, gut. Aber um was kümmern wir uns zuerst? Um das aus dem Backlog A oder das aus dem Backlog B? Also konkret, wenn ich einen Bug-Backlog führe neben einem Product-Backlog, wann gehen wir den Bug an und wann gehen wir das erste Product-Backlog-Item an?
Ja, ich glaube, dann hast du die Herausforderung einer Übersichtlichkeit, auch weil du jetzt, wenn du jetzt, nehmen wir das Beispiel von dir mit den zwei Backlogs, du bist ja als Product Owner auch die ganze Zeit in der Kommunikation mit Stakeholdern und so weiter. Und dafür musst du Sachen vorbereiten, dafür musst du Sachen organisieren, strukturieren, vielleicht auch irgendetwas vorbereiten für eine eigene strategische Entscheidung, die du treffen möchtest. Und dafür brauchst du halt eine Übersicht. Und ich habe so die Erfahrung gemacht, wenn ich mehr als einen Backlog habe, und ganz am Anfang, das ist wirklich Ewigkeiten her, hatte ich halt mehr als einen Backlog. Aber ich hatte diese Unterscheidung nach Prozessschritten. Ich hatte mit dem einen Team nur ein Produkt, aber ich hatte ein separates Bug-Backlog, ich hatte ein separates Ideen-Backlog und so weiter. Und wenn ich dann Entscheidungen treffen will, muss ich halt mehrere Backlogs echt jonglieren, das heißt Übersicht behalten, fand ich immer als extrem herausfordernd. Ehrlicherweise aus heutiger Sicht habe ich nicht gut hinbekommen.
Klar, wie auch. Ich finde, das ist auch dann ein Problem im System. Und letztlich führt das tendenziell, finde ich, auch so zu einem Thema, dass man nur noch jongliert. Also als Product Owner eben viel stärker in diese Feature Broker Rolle reingedrückt wird. Wir haben das ein paar Mal hier schon erwähnt, eine Darstellung, die Roman Pichler mal aufgemacht hat. Das heißt, ich jongliere zwischen den verschiedenen Quellen von Arbeit, in dem Fall von verschiedenen Backlogs, und versuche irgendwie herzustellen, dass es irgendeine Art sinnvolle Reihenfolge gibt. Und was dabei, glaube ich, schnell verloren geht, ist sozusagen dieser strategische Blick auf die proaktive, gestaltende Tätigkeit unserer Arbeit am Produkt, sondern man reagiert auf die verschiedenen Töpfe. Hier sind die Bugs, hier ist das Backlog von Produkt A, hier ist das Backlog von Produkt B, obwohl wir das alles in einem Team abhandeln wollen. Ja, wo kommt da Strategie, Richtung etc. rein? Ne? Das führt ja dann meistens auch im Endeffekt als weitere Herausforderung dazu, dass wir so einen bunten Bauchladen im Sprint haben. So einmal aus jedem Dorf ein Köter, einmal gemischte Tüte. Und hat dann Folgeprobleme, wie finde ich dazu ein passendes Sprint-Backlog und so weiter und so fort.
Nach meiner Erfahrung entstehen dann fast schon automatisch neue Artefakte, die ich brauche. Das ist dann gern irgendwie sowas wie eine PowerPoint-Slide mit einer Roadmap oder ähnliches. Also irgendetwas, das ich wieder, wo ich diese einzelnen Sachen einfach zusammenführe. Also ich habe meine 5 Backlogs, um es wild zu machen. Und all das, was da irgendwie drin ist, was ich woanders brauche, dann muss ich wieder andere Artefakte pflegen. Bedeutet aber auch, dass ich ja als Product Owner auf einmal in der Verantwortung bin, noch mehr Sachen zu machen. Also ganz operativ einfach einen Backlog quasi zu überführen in eine Roadmap. Und schon bin ich wieder ein Bottleneck, oder ich mache mich zum Bottleneck, weil ich andere Sachen nicht machen kann. Also mein Team braucht Feedback, kriegt es von mir aber nicht, weil ich wieder irgendwas an neuen Dokumenten erstellen muss, weil außer mir halt sonst wieder keiner Überblick behält. Ne? Und gleichzeitig, wenn ich in all diesen Artefakten unterwegs bin, führt das sehr schnell dann auch dazu, dass andere Menschen ja auch keinen Überblick haben, sondern immer auf mich als Aggregator sozusagen irgendwie zurückgreifen müssen, weil ich der Einzige bin, der irgendwie zwischen der Wichtigkeit der verschiedenen Backlogs untereinander immer weiß, auch darüber jonglieren kann und so weiter. Und ich glaube, das ist auch gerade in der Zusammenarbeit mit Stakeholdern extrem schwierig, weil die natürlich dann immer sehr abhängig sind von dem, was ich erzähle, selber nicht sehen, wo es die Abhängigkeit ist. Und dann macht man auch eine ganz andere Art von Aushandeln der Entscheidungsprozesse.
Mega wichtiger Punkt, den du jetzt da zusammengefasst hast. Ich möchte das wirklich nochmal verstärken. Ich glaube, das ist ein großes Quell des Übels letztlich. Ne? Also so ein Root Cause. Dieses Bottleneck und der Einzige sein, der da noch einen Überblick behalten kann zwischen all diesen verschiedenen Quellen. Und damit natürlich auch eigentlich dem Team die Chance zu nehmen, Product Ownership ein Stück weit mehr zu übernehmen, also mit reinzukommen in das Thema Backlog Refinement, aktiv mitzuarbeiten an der Erstellung von Product Backlog Items. All das wird für das Team auch viel schwieriger, weil es letztlich verwirrt ist und weil sie nicht wissen, wohin sie gucken sollen. Und ganz ehrlich, da bist du dann selber ein Stück weit mit Schuld, wenn du so als Product Owner mit so vielen verschiedenen Quellen agierst, fühlt sich natürlich in dem Moment erstmal sehr cool an, weil so heroisch, ne? Ich hab's im Griff, ich bin derjenige, der das komplett hier jongliert, kann's auch den Stakeholdern immer erklären, was wo wann wie wo steht und was wir wann wie machen. Aber das ist dann im Endeffekt in der Ausprägung eigentlich eher so, dass du ein Projektmanager bist. Ja, ein Projektmanager, der oder die dafür sorgt, was als nächstes getan wird. Und damit das ganze Thema der Zusammenarbeit auf Augenhöhe, in einem Scrum-Team zum Beispiel, eigentlich außer Acht lässt. Du drückst damit das Team sehr stark in die reine Delivery, in die Ausführung und nimmst eigentlich das Denken und Sortieren nach Wert komplett ihnen ab oder verzichtest da auch auf Unterstützung und Delegation.
Jetzt hatte ich ja eben schon Beispiel auch das Thema UX-Backlog reingeworfen, ne? Also so am Rand zumindest. Oder Ideen-Backlog, also so Sachen, die ich prozessmäßig irgendwie davor geschaltet habe. Eigentlich mag ich ja diese Sachen auch im einen Product-Backlog zu haben, damit ich während des Refinements, also der Tätigkeit des gemeinsamen Überarbeitens, das schon vorstellen kann, dass wir schon anfangen, darüber zu diskutieren und ich schon das erste Mal Feedback bekomme, damit mir mein Team beispielsweise sagen kann, dass es da irgendwie eine einfache Lösung gibt oder dass das auf jeden Fall herausfordernd wird oder ähnliches, damit ich wenn der im Management von Ideen, in dem Zusammenführen, in dem Priorisieren und so weiter ja schon früh Informationen habe, auf die ich zurückgreifen kann, um zum Beispiel zu sagen, dieses Thema verfolge ich gar nicht erst weiter. Oder, ah, okay, das kann man auch anders machen. Ja, dann lass uns da weiter drüber nachdenken. Bei UX merke ich, dass das sehr schnell, ja, wir müssen hier irgendwie das und das machen oder ne, jene Interaktion gestalten, jenes Feature vielleicht nochmal ausarbeiten und so weiter. Auch da, finde ich, ist halt so viel Wissen in so einem Team da, das aber schnell verloren geht oder nicht genutzt wird vielmehr. Wenn ich sage, es sind separate Backlogs und jetzt, wo wir hier zusammenkommen, wie du gerade gesagt hast, schauen wir uns eigentlich nur die Delivery an. Also nur das, wie setzen wir es um. Aber in dem ersten Prozessschritt ignorieren wir das Team als solches, sondern gehen nur vielleicht auf die UX-Professionals oder andere Teams.
Also an dem Punkt können wir natürlich nochmal einsteigen. Ich bin, Stichwort Ideen-Backlog oder Discovery-Backlog oder Refinement, da bin ich am ehesten bereit sozusagen, lass uns bestimmte Sachen vorschalten vor das eigentliche Product-Backlog. Also am liebsten nehme ich dafür ein Story-Mapping, ne? Also eine Story-Map, an der ich das große und ganze Bild pflege und dann gemäß der Slices, die man da schneidet nach Target-Outcomes, sich dann bewusst überlegen, was man ins Product-Backlog reinnimmt. Und weiterhin kann man ja auch sagen, denk mal ans Product-Goal. Ja, seit November 2020 im Scrum-Guide hat sich, glaube ich, immer noch nicht richtig so durchgesetzt in den meisten Teams. Wir können die alte Folge dazu auch gerne nochmal verlinken in den Shownotes. Das Product-Goal hat ja sowas wie, oder wird genannt als Commitment aufs Product-Backlog oder andersrum. Im Scrum-Guide steht faktisch sowas drin. Im Product-Backlog dürfte nichts anderes drinstehen als Dinge, die auf das aktuelle Product-Goal einzahlen. Also zeig mir ein Team, in dem das so ist, ne? Glaube ich. Also ist ein bisschen realitätsfern. Aber die Grundidee des Fokussierens ist natürlich schon total genial, die dahinter steckt. Das bedeutet, jede x-beliebige Idee, die irgendwie an mich als Product Owner herangetragen wird, ja, wo soll ich die denn hinpacken, wenn ich die dann eben noch nicht ins Product Backlog packen will, weil sie auch noch bei weitem noch nicht reif genug ist. Dann mag es vielleicht sinnvoll sein, finde ich, auch sowas wie ein Ideen-Backlog, so ein Vorfluter oder sowas zu führen, wo man entsprechende Refinement- oder Discovery-Aktivitäten drauf aufsetzt. Aber ich weiß nicht, wie siehst du das? Also Freund oder Feind des Ideen-Backlogs?
Ich habe keine Probleme mit einer Ideensammlung, die ich irgendwo positioniere, die man auch gerne wie ein Backlog priorisieren kann, um zu sagen, was schauen wir uns das nächstes irgendwie an. Sobald aber Arbeit im Sinne von Discovery durch mein Produktteam, die eben auch an der Umsetzung und der Kreation des Produkts beteiligt sind. Sobald Arbeit von denen im Bereich Discovery erfolgt, gehört das für mich ins Product Backlog. Weil das ist Arbeit am Produkt. Das ist Arbeit für die Zukunft. Auch wenn das erste Ergebnis der Arbeit ein überarbeitetes Product Backlog sein könnte. Egal, ob jetzt ein Thema rausfällt, wenn man gemerkt hat, das ist irgendwie Quatsch, das lohnt sich für uns nicht. Oder indem wir gelernt haben, okay, wir haben jetzt hier nochmal das etwas verfeinert, wir haben es klar gemacht, das wollen wir jetzt machen. Weil das Product Backlog ist für mich, das ist der Ort, wo wir Sachen haben, wo wir nach aktuellem Kenntnisstand die Sachen drin haben, die wollen wir machen. Ne, deswegen bin ich da fair und fein mit, wenn wir Ideen daraus sortiert, weil Ideen, das könnten wir machen, vielleicht und so weiter. Sobald ich aber entscheide, diese Idee will ich verproben, will ich vertesten und das mit meinem Produktteam, vielleicht sogar in meinem Produktkontext, ne, vielleicht so ein Test oder ähnliches mit Nutzerinnen und Nutzern, dann wandert da ein Ticket, eine Aufgabe, eine Story, ein Task, wie auch immer, ins Product Backlog.
Ah, vielleicht nennt man es dann besser Ideenpool als Backlog, ne? So ganz im Sinne von, kann man gedacht, dass es so ein Optionenpool ist. Ne? Muss eben nicht sortiert sein, sondern das ist so ein Haufen Ideen, bevor ich irgendwas in einen Product Backlog reinnehme.
Und das kann auch ruhig eine Liste sein, ne? Aber ich würde halt vermeiden, das Ding dann irgendwie auch Backlog zu nennen. Backlog klingt gleich so, als wollen wir das jetzt alles machen. Ist nur noch eine Frage der Reihenfolge oder ähnliches. Und das ist bei Ideen in der Regel nicht der Fall. Dann ist lieber mal eine Ideensammlung irgendwo, die kann gelistet sein, die kann in einer Excel-Liste oder Tabellenliste sein, mit verschiedenen Faktoren hin und her sortieren und damit arbeiten. Die darf sich auch in der Reihenfolge sehr schnell, sehr stark ändern, ohne Konsequenzen. Nur sobald ich weiß, diese Idee will ich umsetzen, egal was es genau bedeutet, gehört das für mich ins Product Backlog. Aber wie wäre es, wenn wir jetzt einmal da schauen, wie wir damit umgehen, wenn wir mehr als ein Backlog haben? Ich meine, wenn wir beide hier reden, es dürfte ersichtlich sein, wir sind ein großer Freund davon, wenn wir einen Product Backlog haben. Ja, und es ist auch klar, die Vorteile liegen auf der Hand. Jetzt habe ich aber eingangs ja auch gesagt, es gibt genug Kontexte, da ist das eben nicht so. Und wie kann man damit umgehen? Also, was mache ich, wenn ich mehr als einen Product Backlog oder allgemein mehr als einen Backlog habe?
Also erstmal muss ich das als Problem erkennen. Punkt 1. Dazu wird es sicherlich auch hilfreich sein, das mal mit dem Team zusammen als Thema in der Retrospektive zu nehmen, um letztlich auch die Teamprozesse dabei mal zu visualisieren oder zu erkennen, was passiert dadurch, dass wir mehrere Backlogs haben. Vielleicht haben die Developer da gar kein Problem mit oder nennen neue Probleme. Ja, und dann gilt es grundsätzlich, würde ich immer sagen, die Anzahl von Backlogs zu reduzieren, damit ich sowas wie so ein Single Point of Truth habe. Und damit die Effekte von klarerer Transparenz, mehr Klarheit gegenüber den Stakeholdern, gegenüber dem Team etc. Einfahren kann.
Ich finde, eine schöne Variante, das zu machen, ist zu überlegen, ob ich, wenn ich in meinen Systemen gerade mehrere Backlogs habe, die getrennt sind, ob ich sie nicht doch irgendwie zusammenführen kann, um sie anschließend über eine Filterfunktion, eine Sichtweise oder so weiter wieder auseinander zu divergieren, wieder auseinanderzunehmen. Ja, also beispielsweise Jira. Ich sage immer wieder, eigentlich mag ich Jira, es ist nur viel zu oft kaputt konfiguriert und missverstanden. Aber ich kann ja mit Labels arbeiten, mit Versionen arbeiten, mit Typen von Aufgaben oder von Zettelchen, die da irgendwie abgelegt sind, arbeiten. Und wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich habe sowas wie meine Bugs, ne, im Bug-Backlog bisher, und ich habe mein Feature-Backlog, das könnte ich ja theoretisch auch in einen Backlog, in eine Ansicht bei Jira reinwerfen. Und alleine über diesen Typ, die einen sind halt vom Typ Bug, die anderen vom Typ User-Story oder Task oder was auch immer, kann ich ja jederzeit auch filtern, um mit den richtigen Stakeholdern in der richtigen Situation über die richtigen Dinge zu sprechen. Aber alleine für die Klarheit, was ist jetzt wichtiger als was, was steht über, unter und so weiter, habe ich halt immer eine Ansichtsmöglichkeit, wo ich alles zusammenpacke. Und das meint jetzt auch andere Sachen, nicht nur Bugs, sondern auch UX-Arbeit, Discovery-Arbeit und so weiter. Die könnte ich da schon auch zusammen reinpacken und eben filtern.
Ja, nach meiner Erfahrung aus der Praxis ist es so, dass Bugs in aller Regel heutzutage schon in den Jira-Backlogs drin sind, also in einem Product Backlog, bleiben wir mal bei Jira, einfach weil das von Atlassian vom Produkt her so vorgegeben ist. Ne? Das ist also viel häufiger, finde ich, dass du meinetwegen User Stories und Bugs drin hast und dann aber alles Mögliche als User Story da drin hängt, also auch technische Tasks etc. Also haben wir auch mal eine schöne Folge zu gemacht, was sind alles Product Backlog Items, die können wir mal verlinken. So, was ich aber meine ist, die Idee mit den Flags, also mit den Labels heißt es, glaube ich, in Filter, ne? Finde ich sehr charmant. Denn das ist bei aller Liebe oder allem Hass zu Jira, das ist ja das, was das Ding gut kann. Jira zeigt uns ja immer nur ein View. Das ist vielen, glaube ich, gar nicht so bewusst, merke ich häufig in Trainings. Letztlich gucken wir ja auf ein Jira-Projekt als eine Art Datenbank mit allen möglichen Einträgen und setzen darauf bestimmte Views, und das ist ja genau so, wie du das beschreibst, dass ich mir diese Views insbesondere über Filter-Einstellungen kreieren kann und mir dann bestimmte Blickwinkel sozusagen auf das Product Backlog kreieren kann, um sozusagen im richtigen Kontext, mal mit den Developern, mal mit den Stakeholdern, mal im Refinement, mal im Planning, drauf zu gucken. Also das kann schon helfen. Das finde ich ziemlich stark. Ich übrigens vielleicht mal am Rande zu Jira. Ich glaube, das Schlimmste ist wirklich, wenn man mehrere Product Backlogs eines Teams in mehreren verschiedenen Jira-Projekten hat. Weil dann ist es, soweit ich das noch kenne, nicht so, dass man, also man kann dann zwar meinetwegen Epics oder Themes gleich benennen, aber das sind ja dann technisch andere Epics und man kann die nicht von sozusagen aus dem einen ins andere Product Backlog rüberschieben und so. Also da ein kleines Warnschild an der Stelle mit dem kleinen Exkurs.
Ja, beziehungsweise meistens ist es einfach so konfiguriert, dass du da Schwierigkeiten hast. Ich hatte in einem Kontext, hatten wir sehr hoch skaliert. Also viele Teams, ne, so 20, 30 Teams, die zusammengearbeitet haben. Und dann hat man auch schon mal Arbeit aus einem anderen Team irgendwie bekommen, die man am eigenen Produkt machen musste, aber damit das andere Team weiterarbeiten kann und so weiter. Und dann haben wir schon auch mit so Teamzuordnung gearbeitet, konnte Sachen hin und her kopieren. Da geht auch, wenn alles eine eine Instanz ist oder mehrere Instanzen, kannst du Sachen verlinken, aber du verlierst halt schnell die Übersicht, du hast schnell das Problem, dass irgendwas nicht vernünftig gepflegt ist. Also ich würde es versuchen zu vermeiden. Und ich glaube, bevor ich so etwas mache, wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich nehme jetzt mal wieder mein Bug-Backlog. Ich weiß, wenn das dir heute, als ich mit Jira angefangen habe, irgendwie so, keine Ahnung, 2010 oder so, hatte ich halt ein separates Bug-Backlog, wo alle Tickets vom Typ Bug separat abgelegt waren. Da habe ich hinten immer mit Platzhaltern gearbeitet, in meinem ganzen regulären Product-Backlog, weil ich nutze meinen Product-Backlog ja auch als Grundlage für ein Sprint-Planning. Das heißt, ich überlege, was machen wir denn in diesem Sprint? Und wenn ich dann aber einen Haupt-Backlog habe und noch sowas wie einen Bug-Backlog separat oder ich muss hier irgendwie einen Research-Backlog machen oder ähnliches, dann hatte ich ganz am Anfang, ich finde, das ist keine ideale Lösung, ich nenne sie trotzdem, damit wir sie ja genannt haben, vollständigkeitshalber. Ich habe halt zum Beispiel eine Timebox von 8 Stunden oder so eingeplant pro Sprint, 2-Wochen-Sprints bei mir meistens. Und dann hatte das Team halt 8 Stunden Zeit pro Sprint an Bugs zu arbeiten und zwar in der Reihenfolge vom Bug-Backlog. Und das konnte ich auch ad hoc jederzeit ändern, ohne jetzt irgendwie ins Planning reingehen zu müssen. Würde ich heute nicht mehr machen, weil eine Timebox immer den Nachteil hat, naja, wenn du halt nach 8 Stunden den Bug immer noch nicht gefixt hast, der ist aber super wichtig, dann hörst du ja normalerweise auf, weil es ist eine Timebox. Ich habe die Sachen lieber als normale Aufgabe drin und wenn sie fertig ist, weil du willst sie ja fertig haben. Nur dran gearbeitet bringt dir nichts. Deswegen versuche ich Timebox immer so etwas mittlerweile immer zu vermeiden.
Wie lief denn das ganz konkret? Also was für eine Erfahrung hast du mit diesem Timeboxing gemacht? Wurden denn wirklich vernünftig Bugs weggeschrubbt?
Das hängt so ein bisschen davon ab, wie die Bugs geschnitten, aufgeteilt waren oder ähnliches, ne? Also es war schon so, ich habe die Bugs da separat priorisiert. Und meistens waren da auch viele Kleinigkeiten dabei, wo ich sage, die waren gar nicht so mega wild, aber die sind halt den Kunden aufgefallen. Und die werden dann auch ordentlich weggeschaufelt. Wenn du dann, wir haben damals auch mit Time-Tracking gearbeitet, ja, da brauchst du so ein bisschen auch für Timeboxen. Und wenn du dann siehst, da sind jetzt irgendwie 6, 7, 8 Tickets auch weg, dann denkst du ja super. Aber ab und zu gab es halt immer irgendeinen Bug, der einfach groß und komplex war. Und wo du auch am Anfang nicht sagen kannst, wo hängt das eigentlich? Weil es vielleicht in irgendeinem Legacy-Modul der Software und so weiter drin hängt. Also es gab Momente, da hat es gut funktioniert und andere, da hat es überhaupt nicht funktioniert.
Wenn wir mal ein bisschen weiter nach oben gehen, ist ja ein Grund, hatten wir eben auch gesehen, dass wir einfach so viele Quellen haben und damit auch so viele Product Backlog Items, also Einträge und damit eine Unübersichtlichkeit. Und deshalb auch vielleicht das Aufspalten in mehrere Backlogs. Und ein Punkt, wie man damit umgehen kann, ist halt einfach mehr Mut zu haben, auch Dinge wegzuschmeißen, also Dinge auszusortieren. Oder, und wenn es dann erstmal nur über so ein Labeling ist, wie wir es gerade mit Jira hatten, ist ja dann sowas wie Wegwerfen für Feiglinge, erstmal sozusagen den Blick zu schärfen, indem man weniger sieht, jetzt mal ganz platt gesagt. Und im besten Fall wirklich Dinge wegschmeißen, nach dem Motto, was wichtig ist, kommt wieder. Und auch wenn ich aus verschiedensten Quellen irgendwelche Ideen habe etc., wegschmeißen ist immer eine gute Idee, finde ich.
Ja, eigentlich wäre ich ja eher für Recyceln. Ich finde, wegwerfen ist immer so, so böse. Aber man könnte ja auch überlegen, ob man die aktuelle Teamzuordnung oder die Struktur der eigenen Teams, die man in der Organisation hat, vielleicht wegwirft. Und ja, jetzt sage ich, müsste den Teams recyceln, so meine ich das nicht. Aber wenn wir, du hattest anfangs mal gesagt, wenn man mehrere Produkte mit einem Team bearbeitet, und da kann man die Frage stellen, wie groß ist denn das eigentliche Team? Und arbeitet man kontinuierlich an den mehreren Produkten gleichzeitig? Dann kann man nämlich auch drüber nachdenken, ob hier nicht ein neuer Teamschnitt irgendwie sinnvoll wäre. Und das ist, glaube ich, etwas, das man total gut mal mit dem Team besprechen kann. Vielleicht während der Retrospektive oder auch separat mal, ob das mit diesen mehreren Backlogs erstens für die ein Problem ist, zweitens aber auch, ob es denen nicht vielleicht Lösungen gibt, die uns noch besser helfen, fokussiert, konzentriert arbeiten zu können.
Ja, ein wichtiger Punkt. Also das organisatorische Setup hat da immer einen großen Einfluss. Also auch gerade dann, wenn ich mehrere Backlogs habe, ist das, ja, als Grund hatten wir schon genannt. Und da ranzugehen reorganisationsmäßig ist gut. Ein anderer Punkt, den ich auch mal in einer Kundensituation jetzt letztens gesehen habe, den ich ganz gut fand, war, die haben zwar so eine Art Subteams gehabt dann für die 3 unterschiedlichen Produktbereiche. Es war ein großes Produkt, aber 3 klare Produktbereiche darunter. Haben aber dann ganz im Less-Sinne, also Skalierungsansatz Large Scale Scrum, tatsächlich ja über so Labels auch im Endeffekt eine Zuordnung zu diesen drei Subteams gehabt. Sie haben aber trotzdem ein gemeinsames Sprintplanning, eine gemeinsame Retro, ein gemeinsames Refinement gehabt, haben aber während des Sprints, also auch in Bezug auf Daily und so, in einem jeweiligen Subteam gearbeitet. Das fand ich ganz gut, weil ein Product Owner sitzt auf einem Product Backlog und sozusagen drei Teilteams arbeiten darunter, mal ganz verkürzt gesagt. Wer mehr über Less hören möchte, da hatten wir auch mal früher eine Folge zu, das verlinke ich auch nochmal, dass wir auf jeden Fall da nochmal eine Referenz hinlegen, ja.
Ich kenne das auch so ein bisschen aus Kontexten, wo man gesagt hat, wir overstuffen jetzt ein Team, also machen es bewusst zu groß, damit die alle voneinander miteinander lernen können. Die haben irgendwie mehr als ein Produkt, das wissen wir von Anfang an. Und dann soll sich das Team irgendwann selber aufteilen in zwei Teams zu zwei verschiedenen Bereichen. Ja, also bei mir war das in einem Bereich, dass wir das Team auf irgendwie 10 Personen hochgeschoben haben. Dann haben die 2 Monate zusammen gearbeitet und dann haben wir es aufgeteilt und gesagt, wir haben ein Team, das kümmert sich um Payment, ein Team, das kümmert sich um Einkaufslisten und ähnliches. Und wir haben gesagt, macht das, organisiert euch bitte selbst als Team mit Unterstützung von unserem damaligen Scrum Master und haben so Anforderungen natürlich reingestellt. Ne? Also jedes Team soll in der Lage sein, selber ein Frontend zu bauen. Jedes Team soll selber in der Lage sein, sich um Security zu kümmern, Architektur zu kümmern, Testing und so weiter. Also im Sinne von Capabilities, ne? Fähigkeiten, die so ein Team haben sollte. Aber das war also dann so ein Prozess. Wir hatten erst eine Zeit lang dann ein Backlog, das eigentlich aus 2 Backlogs bestand, weil 2 verschiedene Produkte. Und dann gab es so diese Trennung und dadurch wurde es irgendwie dann wieder etwas klarer und einfacher. Auch wenn ich als Person dann die Product Owner Verantwortung in beiden Teams übernommen habe, was erstmal okay irgendwie ging, aber mich auch so ein bisschen zerrissen hat. Und auf lange Sicht haben wir dann auch gesagt, ich gebe eins der Teams ab. Heute muss ich sagen, ich habe am Ende alle Teams auch gegeben. Bin ja dann irgendwann auch woanders hingegangen, lag aber nicht daran. Also das war eher, dieser Schnitt war, glaube ich, da schon auch ein sinnvoller Weg der Organisationsentwicklung am Ende. Ne? Ein weiterer Punkt, der mir so einfällt noch, wie man damit umgehen kann, wenn wir so mehrere Backlogs haben. Jetzt hatte ich gerade bei meinem Beispiel ja gesagt, na, wir haben eigentlich hier 2 Produkte und so, ne? Also mit mehreren Produkten am gleichen Team. Ich gehe aber jetzt nochmal zurück zu diesem anderen Szenario. Sagen wir mal ganz bewusst, was mit dem Ideen-Backlog oder der Ideensammlung mit New X-Backlog und dann hast du vielleicht noch ein anderes Backlog oder was für ein Backlog auch immer. Es gibt so eine Art Reise, die stattfindet von Anforderungen, Ideen oder ähnliches. Ne? Also es gibt im Innovationsmanagement, nennt man das auch gerne, Ideentrichter oder Innovationstrichter. Ich glaube, den muss man, wenn man den jetzt nicht vermeiden kann, sollte man ihn zumindest klar irgendwo visualisieren. Mit visualisieren meine ich, das kann ein Prozess sein, den man einmal irgendwie aufschreibt, das kann aber auch sein, dass eine Folie, die man produziert, was auch immer, aber damit man Klarheit hat, zu sagen, okay, das hier ist mein Ideen-Backlog, da ist die, es heißt zwar Backlog, aber die Reihenfolge ist noch egal, dann habe ich vielleicht einen Backlog, das heißt User Research, das sind die Sachen, wo wir Ideen versuchen zu validieren oder zu falsifizieren und ich habe mein eigentliches Product-Backlog, das ist das, wo ich mit dem Team dran arbeite, wo wir ganz konkret Sachen umsetzen. Man kann es auch unterscheiden in Discovery und Delivery oder was auch immer. Aber dass man so diesen Lebensweg, den Anforderungen, Ideen und so weiter durch diesen Produktentwicklungsprozess halt nehmen können, dass man das visualisiert und auch dadurch transportiert an Stakeholder und damit eben auch das Team und so weiter, was hat eigentlich welche Bedeutung? Und ich glaube, diese Klarheit, diese Transparenz, diese Sichtbarkeit auch von bestimmten Sachen ist elementar, damit wir als Organisation, als Gruppe, als Team nicht überfordert sind mit, wir haben hier 15 Backlogs.
Ja, sowas mache ich auch total gerne, auch in so Mentorings. Erstmal, um den aktuellen Ist-Stand aufzunehmen. Und schnappt euch ein Miro-Board oder Concept-Board und schreibt einfach mal auf, was passiert, ne, auf dieser von dir genannten Reise. Wie kommt Feedback rein? Was sind Quellen von Feedback? Damit fängt das immer an. Was passiert dann? Was passiert dann? Was passiert dann? Übrigens, kleiner Profi-Tipp, am besten überlegt man sich sowas von hinten, also nach dem Motto, was passiert, bevor etwas deployed ist? Was passiert davor? Was passiert, bevor etwas umgesetzt wird? Was passiert davor? Etc. Kurzum, wenn man da tiefer reingräbt und dann überlegt, was passiert wirklich, wie funktionieren Prozesse, die sich vielleicht auch schon über Jahre eingeschliffen haben, dann ist das, ich würde es erstmal nur als Ist-Aufnahme machen und dann ist das aber eben die Quelle, darüber zu sinnieren, was könnte man anders machen, was könnte man verbessern. oder was könnten wir als Experimente überhaupt erstmal ausprobieren, es zu verbessern. Und dabei fällt häufig auch auf, was für Backlogs, egal wie Sie sie nennen oder genannt haben, es denn so gibt. Also was für Quellen von Arbeiten und Anforderungen gibt es denn in diesem ganzen Produktentwicklungsprozess. Und also das wäre auf jeden Fall ein Tipp von mir, das mal anzugehen.
Jetzt hast du schon einen Tipp genannt. Eigentlich haben wir jetzt schon eine ganze Menge an Tipps genannt, aber finden wir noch so zwei abschließende Tipps, die wir unseren ZuhörerInnen auf jeden Fall noch mitgeben wollen?
Ich finde in dem Kontext auch wichtig, lasst eure Backlogs A nicht zu groß werden und bleibt dabei, Klarheit zu haben. Also mein erster Tipp ist wirklich, schafft Klarheit gegenüber Stakeholdern und Development-Team. Wo ist die Single Source of Truth? Also wo ist das eine Backlog unabhängig davon, was ihr sonst so vielleicht für Töpfchen, Ideenpools oder sonst wie habt, um da eine Hierarchie reinzubringen, um damit auch Klarheit zu bringen und einfach auch um die Möglichkeit von Delegation zu schaffen und damit eurer zeitlichen Entlastung und damit eurer Entlastung als Bottleneck. Also jeder will ja mal Urlaub machen oder krank werden dürfen. Und so schön sich das vielleicht auch anfühlt, von allen gefragt zu sein und immer wichtig zu sein, wenn an beiden Armen und beiden Händen die Leute zerren, vielleicht noch an jedem Finger, dann tut's in der Mitte trotzdem weh, sage ich immer.
Den Tipp, den ich noch mitgeben möchte, der geht an all diejenigen, die, warum auch immer, trotzdem an mehreren Produkten gleichzeitig mit mehreren Product Backlogs arbeiten müssen. Sorgt für eine klare, bekannte Priorisierung zwischen all den Produkten, damit ihr zumindest da auch die Klarheit habt, jederzeit sagen zu können, wenn ich schon mehrere Produkte mit dem gleichen Team bearbeiten muss, wenn irgendwas spontan passiert, wissen wir immer, Produkt A oder Produkt B, welches von beiden hat Vorrang. Dann kann man nämlich direkt von Anfang an eine Menge Konflikte reduzieren, weil man weiß, was ist denn eigentlich das Wichtige. Wenn man schon nicht in einem Backlog abbilden kann, dann würde ich zumindest das versuchen herzukriegen.
Sehr gut. Da passen dann auch die Produktprinzipien wieder ganz gut oder am Rande zumindest ganz gut.
Ja, auch eine Folge, die man in diesem Kontext nochmal gut referenzieren kann und auch vielleicht nochmal hören sollte, sollte man sie noch nicht gehört haben. Jetzt haben wir heute wieder, wie ich so gerne sage, einen schönen Ritt gemacht durch die ganze Thematik von mehreren Backlogs mit den Herausforderungen, aber auch mit möglichen Umgangsstrategien. Wir hoffen, dass ihr aus der heutigen Folge wieder einige hilfreiche Impulse mitnehmen konntet. Und wenn ihr mit mehreren Product Backlogs arbeitet oder anderen Arten von Backlogs, hier danach vielleicht ein paar Ansätze habt, eure Schmerzen zu reduzieren. Wenn ihr eigene Erfahrungen habt, lasst sie uns gerne auch irgendwo da, gerne bei unseren Blogposts oder auch bei den jeweiligen Posts auf Social Media, vor allem LinkedIn. Wir freuen uns immer wieder, auch von euch zu hören, wie eure Situation ist, wie ihr mit den Tipps umgeht und so weiter. Und in dem Sinne, Tim, schön, dass wir heute drüber sprechen konnten.
Danke, hat Spaß gemacht.
Wir Produktwerker bieten ganz unterschiedliche Formate an, mit denen du dich als PO oder PM weiterentwickeln kannst. Falls du dich für Hands-on-Trainings und Workshops mit einem von uns interessierst, in dem wir übrigens sehr viel aus unserer eigenen Praxis als PO teilen, dann findest du weitere Informationen unter produktwerker.de/lernen.